Jetzt bin ich die ganze Zeit nicht hier gewesen und auf einmal verändert Jesus durch euch die Welt. Welch eine Gnade, welch ein Geschenk, das da auf euch zukommt. Schon fantastisch. Ja, was macht man dann so einen Sonntag, ne? Man geht spazieren, oder? Schönes Wetter durch den Park, man geht irgendwo an einen See, bisschen schwimmen, Grill, schönen Tag machen, viel miteinander reden, viel Spaß, viel Freude haben. Ich möchte heute mit euch auch einen Spaziergang machen. Das Thema für den Gottesdienst heute war ja die Gemeinde in der Apostelgeschichte. Und jetzt kann man natürlich so 47 Meter Bücher mitbringen, wo alles drinsteht, wie eine Gemeinde auszusehen hat. Also da gibt es von, wie Gemeinden gegründet werden, wie sie einzelnen, welche Arbeiten die machen müssen und welche Inhalte da sind. Und dann gibt es noch, wie man sie hübsch anmalen muss und wie die Gottesdienste gestaltet werden müssen und die Stühle gestellt. Und überall gibt es dann so Bücher für, also ellenlang. Das einzige Buch, was wir brauchen für die Gemeinde, ist die Bibel. Das einzige Buch. Und für mich ist es ganz wichtig zu wissen, einfach was Gemeinde ist. Wenn ich in die Geschichte der Zeit reinschaue, in der wir leben. Also Bibelleser haben mittlerweile gemerkt, dass wir seit Ostern in der spannendsten Zeit leben, die Gott uns geschenkt hat. Seit Ostern ist es eine Zeit für uns als Christen, die grandios ist. Und seit Ostern sind wir gefangen in dem, was hier passiert. Und es gibt unheimlich viele Stationen, die wir ja kennen da drin. Jesus Christus geht ans Kreuz von Golgatha. Die Jünger verstecken sich, sind aber nahe dabei, wie er gekreuzigt wird. Er wird begraben, ins Grab gelegt. Die Frauen kommen und wollen ihn nochmal richtig salben und sie stehen dann vor dem Grab und es ist geöffnet und es ist nichts mehr da. Und ein Engel steht da, was sucht ihr Jesus bei den Toten? Er ist doch auferstanden, das hat er euch doch alles erzählt. Und dann liefen sie zurück zu den Jüngern, die immer bei Jesus gewesen sind und sie haben alles erlebt. Sie haben auch gehört, dass er gesagt hat, ich muss sterben, nach 3 Tagen auferstehen, aber nichts begriffen. Sie haben nichts verstanden. Und dann kennen wir im Lukas-Evangelium diese Stelle mit den Emmaus-Jüngern. Und diese Emmaus-Jünger werden mir immer wichtiger in meinem eigenen Glaubensleben. Und jetzt kommt es nicht darauf an, wie stelle ich mir meinen Glauben vor, wie stelle ich mir Gemeinde vor, wie stelle ich mir vor, wer Jesus ist, wie stelle ich mir vor, wer ich bin. Ist immer falsch. Deshalb hat Gott ganz am Anfang der Bibel schon gesagt, macht euch doch keine Vorstellung von mir. Kein Bild steht da. Ich werde sein, der ich sein werde. Und man merkt diesen Emmaus-Jüngern an, dass sie enttäuscht waren. Ihre Vorstellungen werden wieder mal nicht erfüllt. Kennt man aus der Gemeinde, nicht? Leute sind da, sind eine Zeit da und dann werden ihre Vorstellungen von Gemeinde nicht erfüllt und dann geht man woanders hin, weil es viel schöner ist da, viel lautere Musik, viel bunter sind die Leute und viel hübscher und dann geht man woanders hin und dann auf einmal trifft man wieder was, was einem nicht gefällt. Aber man verliert immer mehr ein Stück die Nähe Jesu Christi. Und diese Emmaus-Jünger, die gingen los, enttäuscht. Lass uns doch wieder nach Hause gehen. War doch alles nur eine fixe Idee, oder? Lass uns mal wieder dahin gehen, wo wir wirklich richtig leben können. Wir gehen wieder fischen. Wir gehen wieder an die Arbeit. Wir holen vielleicht das nach, was wir an finanziellen Dingen verloren haben. Und dann tritt dieses ein, was mich immer so in meiner eigenen Lebenssituation so trifft. Und dann begegnest du Jesus. Und dann begegnest du Jesus in der Situation, in der du gerade drin steckst, mit deinem falschen Verständnis und deinen falschen Vorstellungen. Und dann fängt Jesus an zu reden. Und dann begegnet er dir und dann sagt er, du Peter, was machst du jetzt eigentlich hier? Und dann sage ich, du weißt doch, wie es mir geht und was mit mir ist. Ich brauche dich. Und weißt du was? Jesus sagt nicht, ich habe Trost für dich, ich habe Kraft für dich. Ich bin dir doch immer nahe, ich bin doch bei dir alle Tage bis an der Welt. Nein, das sagt er nicht. Weißt du, was er macht? Er erzählt mir, was geschrieben steht von ihm bei Mose, bei allen Propheten bis zur Kreuzigung. Und er erzählt mir diese gesamte Geschichte des Heilsplanes Gottes, der durch die ganzen hunderte, tausende von Jahren hindurchging. Und dann schließt er mir das Herz auf. Und diese Emmaus-Jünger, die sagten einen ganz wunderbaren Satz: Brannte uns nicht das Herz, als er mitten unter uns redete und uns die Schrift öffnete? Brannte uns nicht das Herz? Wann hat dir zum letzten Mal das Herz gebrannt, als du Bibel gelesen hast? Kannst du dich noch daran erinnern? Oder ist es schon zu lange her? Wann brannte dir zuletzt das Herz? Wann hast du zum letzten Mal geweint, als Jesus durch die Schrift zu dir geredet hat? Hast du zum letzten Mal Buße getan über das, was er dir gesagt hat aus der Schrift? Wenn du gesagt hast, Jesus, vergib mir, aber ich nehme mich an die Hand, bring mich durch, bring mich nach Hause. Was machten diese Emmaus-Jünger? Sie standen auf und kehrten sofort wieder um. Wisst ihr, das dürfen wir niemals verpassen. Niemals verpassen, da wo Gott und das Wort uns trifft, wo es uns in die Knie zwingt, wo die Wahrheit Jesu Christi wieder ganz bewusst in dir drin ist, aufzustehen und umzukehren und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich kann nicht anders. Ich weiß, dass ich dich brauche. Jesus, trag mich hindurch. Gib mir das, was notwendig ist für mein Leben. Und er blieb bei ihnen. Und dann ging er mit ihnen zu den anderen Jüngern, die genauso enttäuscht waren, die sich versteckt hatten. Die sind in eine Wohnung gegangen, Türen und Fenster verriegelt. Hofentlich kommt da keiner rein und verfolgt uns noch. Und Jesus geht durch die Wand hindurch und ist mitten unter ihnen. Und dann bleibt er bei ihnen. Weiß einer, wie viele Tage? Von Ostern, wie viele Tage blieb er denn da? Ich sage es nicht, könnt ihr nachlesen. Wieso? Er blieb bei ihnen und er legte ihnen die Schrift aus. Und er erzählte ihnen genau das Gleiche, was er den Emmaus-Jüngern gemacht hat. Und dann unterrichtete er sie. Und dann erzählt er, dass er weggehen muss. Und jetzt habt ihr vielleicht verstanden, sagt er, was eigentlich nach dem passieren wird. Und er sagt, aber ich werde euch nicht als Weise hier lassen. Ich werde euch nicht hier lassen, dass ihr keine Orientierung mehr habt, weil ich ja weggehe von euch. Ihr habt mich ja gesehen von Angesicht zu Angesicht. Ihr habt mir ja in die Augen geschaut. Ihr habt ja meine Worte gehört. Aber jetzt lasse ich euch nicht als Weise da, sondern ich werde euch einen Tröster schicken. Den Tröster darüber, dass wir dich nicht mehr sehen können. Und der wird euch führen und leiten in alle Wahrheit hinein. Und in dieser Situation stehen wir heute. Wir stehen heute in der Situation, geführt und geleitet zu werden vom Heiligen Geist, den wir nicht sehen, den wir ab und zu hören, der ab und zu hineinredet in unser Leben, der uns Gedanken, Ideen gibt, der uns die Schrift aufschließt, der uns sagt, wo wir hingehen sollen, wo wir zu sitzen und zu stehen haben, wo wir Versammlungen haben, wo wir zu sein haben. Wir sehen ihn nicht, aber rechne alle Zeit mit der Führung des Heiligen Geistes. Wenn wir nicht mehr mit der Führung des Heiligen Geistes rechnen, dann kommt genau das hinaus, was in den Sendschreiben geschrieben steht. Wir sehen die Gemeinde in Ephesus, heißt das, ich kenne alle deine Werke. Ich weiß, welche Mühe du hast. Du machst wunderbare Gottesdienste. Ihr seht, ihr singt ganz tolle Lieder. Alles das macht ihr. Das sieht alles so schön fromm und christlich aus bei euch. Das sieht alles schön aus. Und wenn du da bist, dann freut man sich, dass die anderen da sind und dass man einander kennt und dass man zusammen den Weg geht. Aber eins habe ich gegen euch. dass du die erste Liebe verlassen hast. Das heißt denn, weißt du, was ich gegen dich habe? Du machst das alles ohne mich, sagt Jesus. Alles machst du ohne mich. Und dieses Begreifen lernen, meine lieben Freunde, das ist sich hineinbegeben in die Gemeinde der Apostelgeschichte. Seit der Apostelgeschichte sind wir mittendrin in der Apostelgeschichte. Wir sind mittendrin in der Verbreitung. Den letzten Satz, den Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Und dann fang doch mal an in Jerusalem, da wo dein Zuhause ist. Und dann gehst du zu deinen Freunden und Nachbarn. Und wenn die alle gläubig geworden sind, dann kannst du nach Afrika gehen, nach Chile, nach China und überall woanders hin. Aber und das auch ist nicht in unser Belieben gestellt. Das können wir nicht mal. Also wenn ich jetzt mittwochs nachmittags von 3 bis 4 mal ein bisschen Zeit habe, spreche ich vielleicht mal mit dem Nachbarn. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, dass alle Zeit bereit zu sein, Menschen das Evangelium zu bringen. Da, wo du stehst, zur Zeit oder zur Unzeit. Ob sie es hören wollen oder ob sie es nicht hören wollen. Wir sind ja immer so verletzlich, ne? Wir meinen immer, wir verlieren ja unser Gesicht, wenn wir das mal sagen, dass Jesus unser Herr ist. Was denken dann die anderen von uns? Wisst ihr, noch mehr das Gesicht verlieren, wie wir das schon verloren haben für Gott, können wir ja gar nicht mehr. Und Jesus gibt uns wieder ein Angesicht, er gibt uns wieder eine Persönlichkeit. Dadurch, wenn Gott uns anschaut, dann sieht er Jesus an. Und dann weiß er genau, dass er in jedem Einzelnen von uns lebt. Und ich sprach neulich mit einem Mann und er sagte, ja, wenn wir immer noch die Bundeslade hätten, wenn wir die vorhertragen würden, oder wir hätten noch den Tempel mit dem Allerheiligsten dahinter, da wüsste man, wo man hingeht und wo Gott ist. Ich sage, und bist du schon tot? Er sagt, ja, wieso tot? Ich sage, du hast dich doch mal bekehrt, oder nicht? Dann lebt doch der Heilige Geist in dir. Was willst du denn? Gott lebt in dir. Was willst du denn mit einer Bundeslade und was willst du denn mit dem Allerheiligsten im Tempel? Ich meine, wenn ich solche Vorstellungen habe, ist es doch kein Wunder, dass der Heilige Geist mich nicht mehr führen und leiten kann. Ich traue es ihm ja gar nicht mehr zu. Ich brauche wieder irgendein Symbol, dem ich hinterherlaufe. Wenn ich jetzt mir die Apostelgeschichte anschaue, da beginnt sie mit einem ganz, ganz wunderbaren Satz. Nämlich mit der Himmelfahrt Jesu Christi. Jetzt waren sie alle versammelt und jetzt guckten sie, wie Jesus Christus vor ihren Augen aufgehoben wurde und wurde in den Himmel gebracht. Und das hat eine ganz, ganz tiefe Bedeutung. Es ist einmal die tiefe Bedeutung für Jesus Christus, dass das für ihn die Bestätigung ist, dass Gott ihn nach Hause geholt hat, dass er alles richtig gemacht hat, dass er den Willen des Vaters erfüllt hat und dass er jetzt sitzen darf zur Rechten des Vaters. Genau da, wo er hingehört. Und es ist die Erfüllung dessen, dass Gott ihm alles in seine Hände gelegt hat. Dass er jetzt der Bestimmer ist über alle Dinge. Und dann kamen sie alle zusammen, Pfingsten. Petrus steht da. Petrus predigt. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das heißt hier wirklich, heißt es mal, Juden first, Israel zuerst. Die Ausgießung des Heiligen Geistes für Israel. Hier in der Apostelgeschichte 2. Und wir, wann kommen wir dran? Wir kommen erst Apostelgeschichte 10, als es um die Heiden geht. Wir haben hier vorne noch gar nicht so viel mit zu tun. Und dann merken wir, der Heilige Geist kommt jetzt hinein in meinem Leben. Weißt du, hast du das schon mal gemerkt, dass er da ist? Wenn du auf einmal die Bibel liest und du hast auf einmal, ich verstehe das ja alles. Was steht denn da? Ich verstehe das ja, ich begreife das ja jetzt alles. Ich habe doch vorher schon mal die Bibel gelesen, ich habe schon vorher mal die Bibelstellen gelesen, die hier drin stehen, aber ich habe die nicht geschnallt. Und jetzt auf einmal fängt er an, hineinzureden in dein Leben, in das du hast. Und dann sagt er, mein geliebtes Kind, ich habe dich je und je geliebt. Und aus lauter Liebe habe ich dich zu mir gezogen. Und jetzt sammelt Jesus Christus alle die, die an das Erlösungswerk auf Golgatha glauben, daran glauben, die sich bekehrt haben, die ihre Sünden und ihre Schuld bekannt haben. Und er sammelt sie alle zusammen. Und jetzt sammelt er sie so wie hier in dieser Gemeinde. Jetzt kommen wir alle zusammen und jetzt sitzen wir hier. Und hier haben wir vielleicht, ich weiß das ja nicht, ich wünsche mir, dass alle bekehrt sind, wiedergeboren sind, dass alle den Heiligen Geist haben. Hat man nicht in jeder Gemeinde, ne? Sagen wir es mal so. Es ist immer so eine Mischung, ne? Von denen, die sich mal bekehrt haben, von denen, die wiedergeboren sind, hat man ein bisschen weniger. Aber die Bekehrung hat immer dann mal irgendwo stattgefunden. Und dann kommt man zusammen und dann ist dieses der Ort. Was ist denn der Ort hier? Ist das ein heiliger Ort? Natürlich ist es ein heiliger Ort, weil hier Jesus Christus verkündigt wird. Und überall, wo Christus verkündigt wird, ist ein heiliger Ort. Und deshalb kommen wir hier in der Gemeinde zusammen. Wir feiern hier Gottesdienst. Ich sagte neulich eine Frau zu mir, ja, das ist schön, dass wir in den Gottesdienst gehen können. Wir dienen Gott mit unseren Liedern. Wir dienen Gott dadurch, dass wir alle Gemeinschaft haben. Ich sage, tun Sie mir Gefallen, gehen Sie wieder nach Hause. Total falsch hier. Wieso bin ich falsch? Gott dient mir hier. Gott dient mir hier. Gott dient mir im Gottesdienst. Durch Lieder, durch Berichte, durch Zeugnisse, durch alles Mögliche. Gott dient mir, das mir bewusst zu machen. Warum gehe ich in den Gottesdienst? Weil ich meine Freunde alle wiedersehen möchte? Natürlich, ist schön. Aber ich gehe in erster Linie dahin, dass ich bete, bevor ich in den Gottesdienst gehe. Herr Jesus Christus, was willst du mir heute sagen? Wie willst du mich heute umgestalten? Wie willst du mich verändern? Welch ein Wort hast du für mich? Ich bin gespannt. Ich weiß nicht immer, ob es mir gefällt, aber ich weiß, dass es immer richtig ist für mein Leben. Und dann werden wir zusammengebaut hier durch das Wort. Und jetzt kommt es dann nicht mehr darauf an, wer wir sind. Es kommt nicht mehr dran, ob ich groß oder klein bin, arm oder reich bin, ob wir Älteren da sitzen und die Jüngeren zusammen, sondern wir wissen, wir sind ein Leib. Wir haben alle unterschiedliche Gaben und Begabungen und der Leib Jesu Christi, der mit Gelenken so zusammengeführt ist. Wisst ihr, und ich habe euch das bestimmt schon mal in einer Predigt gesagt, wir haben hier zusammen zu sein, sonntags im Gottesdienst. Und ich weiß, dass man das nicht gerne hört. Wie kannst du uns denn mal sowas aufzwingen? Wisst ihr, warum nicht? Wenn wir alle Glieder am Leib Jesu Christi sind und alle ganz bestimmte Gabe und Aufgabe von Gott bekommen haben und wir sind nicht hier, dass der Leib Christi erbaut wird, hier im Gottesdienst, was sind wir dann? Hast du mal ein Skelett gesehen? Ja, kennt man so, ne? Im Krankenhaus ein Skelett und auf einmal fehlt ein Bein. Was ist denn das für ein Skelett? Das ist ein behindertes Skelett, oder? Und wenn hier die Glieder am Leib Jesu Christi nicht hier in der Versammlung sind, dann sind wir eine behinderte Gemeinde. Und wenn jemand da ist, der sich nicht einbringt, dann sind wir eine behinderte Gemeinde mit unseren Gaben. Und ich glaube, dass wir viele dieser Dinge einfach wieder lernen müssen. Dass wir wieder begreifen müssen, wozu Gott uns gerufen hat. Die Apostelgeschichte macht es ja eindeutig klar. Die Brüder werden ausgesandt. Sie kommen nach Hause, sie gehen nach Jerusalem, ich sage da mal ins Konzil und treffen sich dann da. So, und dann werden sie ausgesandt durch Handauflegung. Nicht? Da gibt's Gemeindeleiter, die sagen, du gehst da und du gehst da und du gehst hier hin. Und Petrus macht das ja auch eine ganze Zeit. Er, der Apostel für die Juden war. Und dann begegnet ihm Paulus. Apostelgeschichte 9, können wir das nachlesen. Paulus jagte ja hinterher, er wollte die Christen umbringen. Und die Christen... Er hat bei der Steinigung da, des Stephanus, da hat er dabei gesessen. Der hat zugeguckt, wie einer umgebracht wird. Und er hat es sogar schriftlich geben lassen, dass er das machen darf, dass er sie umbringen darf. Und dann stellt sich auch ihm Jesus in den Weg. Und dann sagt er ihm, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Und dann schmeißt er ihn in den Sand und dann lässt er ihn blind werden. Und dann schickt er ihm jemanden, der ihn an die Hand nimmt, der ihm erklärt, wozu er da ist, der ihn wieder sehend macht. Und auf einmal ist dieser Mann voll erfüllt vom Heiligen Geist, ist umgekehrt. Und das, was er vorher gelernt hat aus dem Alten Testament, das wendet er jetzt an. Und er sieht die Erfüllung des Alten Testaments in Jesus Christus. Und wenn wir hier jetzt in unserer Gemeinde sind, und wenn wir hier zusammen sind, dann sind wir hier als Gesandte Jesu Christi in diese Gemeinde zusammengekommen. Mit einem einzigen Auftrag. Nämlich den Willen Gottes zu tun in dieser Welt. Und es gibt nur, wie viel Willen gibt es Gottes denn für uns zu tun als Gemeinde? Einen einzigen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist unsere einzige Aufgabe. Das ist der Ziel all unserer Arbeit, aller Dinge, die wir zu tun haben. Und jetzt kann ich nicht mehr sagen, naja, ganz gut, es ist zwar wieder einer gestorben da und kommt zwar in die Hölle, aber weint man eigentlich noch darüber, dass jemand, den man gut gekannt hat, in die Hölle marschiert ist? Brennt dir noch das Herz, wenn einer von deinen Verwandten, Freunden, Familie stirbt und er marschiert in die Hölle? Dann sagt man, ja, so genau weiß man das ja nicht, ob das nur alles so richtig ist, nicht, dass der nun wirklich in die Hölle marschiert. Da war er ja so ein Lieber, ne? Zweimal einer Frau über die Straße geholfen, obwohl die gar nicht rüber wollte. Aber das ist so ein Spruch da, ja. Ne, wisst ihr, was ich meine? Das war ja so ein Guter. Der war immer freundlich. Der hat für alle gesorgt, hat sich um alles gekümmert. Aber das hilft ihm nichts. Er kommt in die Hölle. Der ist auf ewig verloren. Wisst ihr, warum mir diese Dinge alle so wichtig sind? Es geht mir einfach schlicht und einfach darum, dass wir wieder konzentriert auf das schauen, was wir sind und wer wir sind und welcher Auftrag wir haben. Und die Gemeinde in der Apostelgeschichte, die wurde dann vom Heiligen Geist an die Hand genommen. Wenn wir die Geschichte von Stephanus und so weiter lesen. Und dann geht es immer um die Verkündigung von Jesus Christus. Es geht nie um irgendetwas anderes. Es geht immer um die Verkündigung, um das Angebot der Umkehr. Es geht immer um die Aufforderung, tut Buße und kehrt um. Und es kommt immer auf die Entscheidung des Menschen an. Die das Wort annahmen, heißt es dann. Es geht um uns immer darum, dass wir den Menschen ein Angebot machen. Bei Petrus am Pfingsttag war es so. Oder bei Philippus und dem Kämmerer. Oder in Antiochien, wo die erste Gemeinde gegründet wurde. Oder Paulus vor Agrippa. Es wurde immer eine Verkündigung zuerst gemacht. Darum ist Jesus Christus in die Welt gekommen, um Menschen, die verloren sind, voll Sünde sind, zu erretten und ins ewige Leben zu bringen. Das verkündige ich euch heute. Das möchte ich dir erzählen. Diese Geschichte von Jesus, die darf ich dir weitersagen. Und jetzt mache ich das Angebot, du darfst teilhaben an diesem Erlösungswerk von Jesus Christus. Du darfst dabei sein, du darfst auch all deine Schuld, seine Sünden, alle deine Leichen, die du im Keller hast, die darfst du alle vor das Kreuz Jesu Christi bringen. Du darfst dir Befreiung für deine Seele holen. Du darfst wieder mal nachts durchschlafen, wo Ängste, Sorgen und Probleme durchdrücken. Und dann brauchst du nur noch eine Entscheidung zu treffen, indem du sagst, ja Jesus, hier bin ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe, aber ich brauche dich. So komm du in mein Leben und hilf mir, Herr. Hilf mir, dieses Leben so zu gestalten, wie du es für mich vorgesehen hast. Ich will keine Herrschaft mehr über mein eigenes Leben haben, sondern ich möchte, dass du die Herrschaft über mein Leben übernimmst. Wisst ihr, und dann kommt er und dann verändert er dein Leben. Und so wie bei mir wird er mich erstmal in die Knie zwingen, weil ich immer stolz, hochmütig und überheblich war. So. Und dann bringt er dich in die Knie und dann zieht er dich runter und dann bringt er dich immer in Schwierigkeiten und in Nöte und in Sorgen und in Ängste rein. Aber für alle diese Dinge, die sind einfach dazu da, dass du immer mehr geheiligt wirst. Dein eigenes Ich, deine eigene Person muss immer mehr gekreuzigt werden. Dein Egoismus, dein Stolz, dein Hochmut, deine Überheblichkeit. Es muss immer mehr gekreuzigt werden. Und er muss in allen kleinen Dingen unseres Lebens die Herrschaft übernehmen. Und dann werden wir ein wunderbares Glied an seinem Leib. Und dann kann er auch befehlen, weil er ja der Herr ist, das Haupt der Gemeinde. Dann sagt er, du Peter, und du gehst dahin. Und dann sagt er, Christian, du gehst dahin. Und dann sagt er, Gino, dein Platz ist da. Und sofern hat er für jeden Einzelnen von uns, wenn wir hören, einen Auftrag und eine Aufgabe. Aber wir kommen hier alle wieder sonntags zusammen. Und vielleicht berichten wir mal einmal öfter auf Zeugnisse aus dem, was wir mit Jesus im Alltag erlebt haben. Wie wunderbar der Herr gewirkt hat. Welche Gnade er geschenkt hat. Und das ist Gemeinde. Und ich brauche keine 740 Bücher, um zu bauen, wie eine Gemeinde gebaut wird. Weil alles das hier drin steht. Und ich bin ja mit euch jetzt nur die ersten zwei Kapitel hier durchgegangen. Und was müssen wir denn lernen? Wir müssen geschult und gelernt werden in der Schrift. Und da steht es da, ne? Die erste Gemeinde. Kapitel 2. Tut Buße an jeder von euch, lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünde, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurde hinzugefügt 3000 Menschen. Und dann kommt der beste Satz für mich, eine Apostelgeschichte. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und das schönste Wort für mich ist beständig. Nicht ab und zu mal. Also Erbauungsstunde ist ja montags, aber jeden Montag. Stille Zeit morgens ist ja auch schön, ne? Aber jeden Morgen stille Zeit, jeden Morgen Bibel lesen, jeden Morgen beten. Kannst du mal eine halbe Stunde länger schlafen, oder? Ist doch schön. Aber dieses Wort beständig ist für mich so wichtig geworden. Ich brauche meine stille Zeit morgens früh, weil in dem Psalm steht, in der Frühe komme ich vor dein Angesicht, Herr. Und dann mache ich meine stille Zeit morgens. Und ich finde es schön, meine Frau lässt mir immer so einen Zeitrahmen von 1,5 Stunden morgens. Und dann habe ich meine 1,5 Stunden mit meinem Gott ganz alleine. Im Bibellesen, im Beten, im Jammern, in Danksagung, alles, was da drin ist. Und dann lese ich in der Bibel und dann merke ich, dass er wieder was für mich aufgeschlossen hat. Und dann muss ich wieder beten über das, was ich gerade gelesen habe. Und Herr, das sieht bei mir noch nicht so aus. Und ich brauche deine Hilfe und ich brauche deinen Beistand. Und auf einmal wird die Gemeinde in der Apostelgeschichte geprägt vom Wort her. Und es ist eine Gemeinde, die wirklich etwas vollbringen wird im Namen Jesu Christi. Die muss in der Schrift zu Hause sein. Und wenn eine Gemeinde nicht in der Schrift zu Hause ist, dann läuft sie wie die Emmausjüngern immer falschen Vorstellungen nach. Dann läuft sie immer nach, ich meine, so müsste Christ sein. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, was sagt Gott, wie ein Christ auszusehen hat. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Lies das, was hier drin, das ist die Lehre der Apostel. Alles hier. Und wenn du noch nicht angefangen hast, dann fange meinetwegen bitte im Johannesevangelium an. Nicht in der Chronik. Fange im Johannesevangelium an. Lass es wirken auf dich. Das Johannesevangelium hat einen einzigen Ziel und Zweck. Dieses ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Darum ist das Johannesevangelium geschrieben. Und dann werden wir gestärkt. Und dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und dann sage ich mal, Mensch, Gino, da ist er. Das ist Nano. Hast du das auch gelesen neulich? Was war das grandios? Was ist das für ein tolles Wort, was Gott uns hier geschenkt hat? Und dann spricht man über das Wort miteinander. Ich war letzte Woche 3 Tage, hatte ich so eine Freizeit zu machen. Eine Männerfreizeit. Und da war ich mit diesen Männern zusammen und es hat mich gefreut, dass sie nach der Stunde, wenn sie rausgegangen sind, nicht gefragt haben, wer kommt denn neu zum HSV oder sowas, sondern die haben gesagt, weißt du, hab das noch nie so gesehen. Und dann hat man sich draußen zusammengesetzt und dann hat man über das geredet, was sie in der Stunde gehört haben. Und dann haben sie gesagt, weißt du, ja, wenn das so ist, dann geht es ja gar nicht, wenn ich so weiterlebe. Und das hat mich riesig gefreut. Das hat eigentlich noch bis in die Abendstunden dann gedauert, bis meistens zur nächsten Stunde, wie die dann gesagt haben, dass man sich austauscht über das Wort. Und ich höre das in vielen Gemeinden fast gar nicht mehr. Wenn ich irgendwo von der Predigt runterkomme, geht man ins Foyer, da sind dann Stehtische, dann gibt's Kaffee und Kekse. Und dann sagt man immer, was machst du denn heute Nachmittag? Wir gehen schwimmen, machen eben, meine Enkelkinder kommen, ich muss noch einen Besuch machen. Die Predigt ist am Ausgang abgeschnitten aus Feierabend. Nimmt man kaum noch jemand mit nach Hause. Sie blieben im Brotbrechen. Das ist doch ganz wichtig, dass wir das Abendmahl besuchen, dass wir am Abendmahl Gemeinschaft stattfinden lassen, wo wir alle zusammen sind Alle, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben, die kommen im Abendmahl zusammen. Weil es ein Gedächtnismahl ist, ein Erinnerungsmahl ist. Weil wir Menschen brauchen es, dass wir immer wieder darauf hingestoßen werden. Weißt du, warum du eigentlich lebst und ewig lebst? Weil Jesus für dich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Weil er sein Blut vergossen hat, um dich zu beschützen und zu bewahren, seinen Leib gegeben hat. Und im Gebet. Ich darf es ja jetzt eigentlich gar nicht mehr sagen, aber Gebetsversammlung in den Gemeinden ist eine Katastrophe. Also wir haben am Mittwoch immer Bibelschule bei uns in der Gemeinde, die beginnt immer 19.15 Uhr, weil von 18 bis 19 Uhr die Gebetsstunde der Gemeinde immer ist. Und dann gehen wir von 18 bis 19 Uhr und wir sind dann kurz vorher da. Und dann kommen aus einer Gemeinde, wo 170 Mitglieder sein, kommen 5 aus der Gebetsstunde. 5. Ist ja schon schön, dass wenigstens schon 5 beten. Aber da wundert man sich, dass in der Gemeinde nichts mehr passiert. Wisst ihr, wenn eine Veränderung geschehen soll in einer Gemeinde, erst einmal am Einzelnen und dann am gesamten Organ hier der Gemeinde, dann muss eine Gemeinde eine betende Gemeinde werden. Und wenn sie keine betende Gemeinde ist, dann soll sie bitte zu Hause bleiben. Vielleicht mag euch das alles ein bisschen hart erklingen. Aber das, was ich in den letzten Jahren in meinem eigenen Leben erlebt habe, an Christen, Christentum, Christsein, christliche Gemeinden, ist grauenvoll geworden. Und mir wurde es klar, das, was du vorhin gesagt hast hier, dass wir ehrlich werden, dass wir wahrhaftig werden, dass wir in Klarheit unseren Glauben leben, dass wir die Gemeinschaft von Gott suchen, dass wir da drin leben, dass da die Veränderung geschieht. Wisst ihr, Jesus hat doch gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben und keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Was ist denn am wichtigsten für uns? Dass wir lernen, in der Wahrheit zu sein. Den Weg zu Jesus haben wir gesucht von ganzem Herzen. Aber jetzt ist es an uns, dass die Wahrheit, die Jesus in uns hineingelegt hat, ans Licht kommt. Und dass wir nicht mehr mit Notlügen leben. Und dass wir nicht mehr heucheln, sondern dass wir sagen, irgendwas packe ich hier nicht. Ich brauche Seelsorge. Ich brauche Menschen, die mir auf dem Weg helfen. Dass wir ehrlich unseren Alltag leben. Dass wir ehrlich unseren Geschäften nachgehen. Dass wir ehrlich sind untereinander. Wir müssen begreifen lernen, dass die Wahrheit so wichtig ist für Gott, weil Gott die Wahrheit ist. Und Gott kann mit unseren Lügen keine Gemeinschaft haben. Deshalb kann er auch nur Jesus in uns sehen und nicht mehr uns selbst. Und wir tun gut daran, wenn wir als Gesegnete durch die Welt gehen wollen, dass wir endlich in der Wahrheit leben, dass unser Leben ehrlich wird, aufgeschlagen, so wie so ein offenes Buch. Es fehlt schwer, weil wir das eigentlich nicht gelernt haben. Wir sind ja anders geprägt worden. Wisst ihr, die Gnadengaben, die Gott uns gegeben hat, die hat er uns ja gegeben, damit wir mit diesen Gaben Menschen einladen, dass sie zum ewigen Leben finden. Und wenn ich die Apostelgeschichte sehe, dann sehe ich, wie die einzelnen Apostel losgelaufen sind. Und dann haben sie Gemeinden gegründet. Und das Prinzip war überall das gleiche. Ob es bei der Lydia war oder wo das überall gewesen ist. Sie haben Gemeinden gegründet, sie haben Älteste eingesetzt, also Verantwortliche, die sie wieder geschult haben in der Lehre und die wieder bei ihnen gewesen sind, die sie beraten haben und die heute in der Seelsorge bei ihnen sind. Wir brauchen heute Seelsorger ohne Ende. Ich habe in den 3 Tagen, wo ich da auf dieser Freizeit jetzt gewesen bin, habe ich abends 8 noch Seelsorgegespräche gehabt, die teilweise über 1 Stunde gedauert haben. Ich habe gemerkt, weil es keine mehr gibt. Das ist das ganz, ganz große Problem. Es gibt kaum noch jemanden, wo du hingehen kannst, sagte jemand zu mir, weißt du, wie lange ich schon mit meinem Problem rumlaufe und ich weiß keinen, wo ich hingehen kann? Und auch bei uns in den Gemeinden, wir haben alle toll ausgebildete Seelsorger. Die sind alle in Psychologie ausgebildet, aber nicht in Seelsorge. Die laufen alle rum, toll mit Psychologie, überhängen von unten bis oben, Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, rational-emotive Therapie und wie das alles heißt. Freud und Rogers, mit denen gehen sie abends ins Bett und alles sowas. Aber wisst ihr, was nicht mehr da ist, ist Seelsorge. Ich kümmere mich um deine Seele. Bitte, hier bin ich und jetzt bin ich ganz bei dir. Und jetzt erzähl du mir, was dir auf dem Herzen liegt. Und mir kannst du alles erzählen. Und alles, was du mir jetzt gesagt hast, das bringen wir beide im Gebet vor den Thron Gottes. Und er sieht und hört alles und er ist uns Hilfe zum Leben. Und mehr ist Seelsorge nicht. Natürlich ist es noch ein bisschen mehr. Aber dieses Lernen einfach, was wirklich wichtig ist. Ich habe noch keinen getroffen, dem ein Psychologe alle seine Probleme und Sorgen weggenommen hat. Das hat er teilweise gemacht. Das geht 2 Monate, 3 Monate, vielleicht mal ein halbes Jahr gut und dann ist Feierabend. Aber der, der uns wirklich helfen kann, ist der Heiland, Jesus Christus. Vielleicht habt ihr in dieser Stunde jetzt von mir erwartet, dass ich euch ein herrliches Bild der Gemeinde Jesu Christi zeigne. Aber wir, die wir alle geprägt sind von der Sünde und sind hier zusammengekommen, wir sind der wahre Leib Jesu Christi. Wir, die wir von neuem geboren sind, unser Leben ihm gegeben haben, die uns vom Heiligen Geist führen und leiten lassen. Wir sind der Leib. Und so sieht der Leib Jesu Christi aus. Und wenn du dich umdrehst und du guckst jeden Einzelnen ins Gesicht, dann siehst du, weißt du, mit dem und mit der werde ich die Ewigkeit verbringen. Mit dem und mit der, die wird mit mir zusammen im Himmel sein, wenn wir alle mal gestorben sind. Und da sind keine im Heiligenschein, da sind keine, die rumlaufen wie Arnold Schwarzenegger oder die Germany's Next Topmodel. Sie sehen alle so aus wie du und ich. Alle so, und das ist Gemeinde. Gemeinde ist derer, da sind, keiner ist größer, keiner ist besser, keiner ist schlauer. Alle sind gleich. Und weißt du, wie schön das ist? Wie herrlich das ist? Dann muss ich nicht abnehmen, ich muss nicht größer werden. Ich darf einfach so bleiben, wie ich bin. Und das ist so fantastisch, dass Gott mich so liebt, wie ich bin. Aber was ich mir wirklich wünsche, ist, dass wir wieder hineinfinden hier in die Lehre der Apostel. Dass wir in der Schrift zu Hause sind. Ich selber muss mir das so beibringen. Wisst ihr, als ich vor einiger Zeit mit Christian gesprochen habe, dass ich vielleicht mal eine Auszeit brauchte, weil es mir gar nicht so gut ging. Weil ich seelisch ziemlich angeschlagen war und einfach zu viel gemacht habe. Da hat er mir nicht gesagt, ja, und das musst du auch, und du musst mal zurücktreten und mach doch einfach mal weniger, hat er nicht gesagt. Weißt du, was er gesagt hat? Schau dir mal Maria und Martha an. Du warst immer Martha. Und jetzt wird Zeit, dass du mal Maria bist, dass du zu Füßen Jesu sitzt und dass du mal hörst, was der Herr dir zu sagen hat. Ich habe zu viel gearbeitet. Ich habe zu viel Aufträge übernommen. Ich habe viel zu viel Dienste übernommen. Ich war teilweise 5, 6 Tage in der Woche unterwegs. Und das geht nicht mehr. Leider werde ich jetzt 73. Und das geht nicht. Und ich bin dir unendlich dankbar für das, was du mir gesagt hast. Jetzt bin ich zu Füßen Jesu. Jetzt lasse ich mich von ihm führen und leiten. Wisst ihr, wie gut mir das tut? Wie mich das auferbaut? Wie mir das hilft, Jesus besser zu verstehen? Ich weine oft vor Jesus. Ich weine oft, dass er mich erlöst und gebraucht hat. Und dass er mich immer wieder zurückholt, wenn ich meinte, ich könnte etwas. Und ich muss dann begreifen lernen, dass es wirklich so ist, wenn er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das muss ich begreifen lernen. Das tut mir unheimlich gut. Auch wenn ich euch vermisse montags. Im Moment. Irgendwann bin ich ja wieder da. Irgendwann sind wir ja wieder da. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich möchte noch beten mit euch zum Schluss.